Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute werden wir unsere Aktienweltreise weiter fortsetzen und heute melden wir uns nämlich aus...
Heute melden wir uns aus Russland zurück.
Genau, das letzte Mal waren wir doch in Thailand, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Nee, Singapur war das, genau.
Genau. Und das war dann noch die Vorstation. Ja, wir haben schon einige Länder jetzt bereist dieses Jahr. Ich glaube, wir sind jetzt beim 11. oder 12. Land, das wir jetzt mittlerweile schon bereisen. Und ich glaube, mittlerweile ist dir, lieber Zuhörer, ja das Prozedere relativ bekannt, was wir machen werden. Aber für die neuen Zuhörer natürlich werden wir einmal nochmal erklären, wie diese Aktienweltreise genau funktioniert und was wir vorhaben in dieser Podcast-Folge. Und zwar werden wir dir erst einmal das Land Russland etwas genauer vorstellen. Also dazu habe ich ein paar Eckdaten aufbereitet. Dann werden wir dir ein paar Fakten über Russland vorstellen. Dann wird der Gerrit etwas genau auf die Börse eingehen und den Primärindex, so wie beispielsweise in Deutschland der DAX. Und dann werden wir dir noch 5 spannende Aktien aus Russland vorstellen anschließend, die wir persönlich auch als mögliche Watchlist-Kandidaten oder auch Kaufkandidaten ansehen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran und seid gespannt, welche 5 Aktien wir jetzt hier vorbereitet haben für dich, lieber Zuhörer. Und ich würde sagen, ich fange auch direkt mal an mit den Eckdaten zu Russland. Die Hauptstadt wird wahrscheinlich jedem bekannt sein, das ist nämlich Moskau. Die Einwohnerzahl von Russland ist sehr niedrig. Ich dachte echt, dass die höher ist. Und zwar sind 144,5 Millionen Menschen leben nur in Russland. Ich dachte echt, dass da immer mehr leben. Und Bevölkerungsentwicklung. Wie gesagt, in Russland gibt es nicht wirklich viele Menschen und auch das Bevölkerungswachstum lässt hier irgendwie ein bisschen zu wünschen übrig. Nämlich, wir haben ein Bevölkerungswachstum von genau 0% pro Jahr und wir haben ein BIP je Einwohner von 11.288 US-Dollar und ein BIP total von 1,6 Billionen US-Dollar. Also auch eher geringer. Da ist in Deutschland mit seinen 4-5 Billionen US-Dollar deutlich besser unterwegs als Russland, obwohl Russland ja wirklich ein sehr, sehr großes Land ist. Und die Staatsverschuldung in Prozent am BIP beträgt im Moment 14,1%. Was natürlich auch durch die hohe Inflation des Rubels kommt, der in den letzten Jahren ja wirklich sehr, sehr stark oder abgestunken ist im Gegensatz zum US-Dollar. Und deshalb kann man sich natürlich auch da sehr, sehr gut entschulden, wenn die eigene Währung im Land sehr schwach ist. Aber da tun natürlich dann auch die Einwohner stark darunter leiden, wenn die Währung so stark unter der Inflation leidet, was wir auch an der türkischen Lira sehen, die ja auch sehr, sehr stark abwertet im Moment. Da möchte ich zu ein paar Fakten über Russland kommen, und zwar gibt es in Russland die längste Bahnstrecke der Welt, das ist nämlich die Transsibirische Eisenbahn und die zieht sich durch fast das ganze Land und das macht sie quasi zur längsten Eisenbahnstrecke der Welt und insgesamt ist diese Transsibirische Eisenbahn 9.200 Kilometer lang und sie geht von Moskau bis in den asiatischen Teil von Russland und bis zu der Hafenstadt Vladivostok. Ich habe es richtig ausgesprochen. Und die gesamte Reisezeit, wenn man jetzt von Moskau in diese Hafenstadt fahren würde, würde genau 152 Stunden und 27 Minuten dauern mit dem Zug dort. Dann der zweite Fakt zu Russland ist einmal, dass Russland das flächengrößte Land der Welt ist. Und zwar ist Russland rund 17,1 Millionen Quadratkilometer groß und damit das flächengrößte Land der Erde, jedoch aber auch nicht das bevölkerungsreichste Land der Welt. Und zwar mit seinen 144 Millionen Einwohnern liegt es gerade mal auf Platz 9 weltweit von den bevölkerungsreichsten Ländern der Welt. Und zum Vergleich, in China finden sich 1,3 Milliarden Menschen auf nur 9,5 Millionen Quadratkilometer im Vergleich zu 17,1 Millionen Quadratkilometer in Russland. Also ist China hier nochmal deutlich kleiner als Russland. Und nochmal ein kleiner Funfact hierzu, zu dem flächengrößten Land der Welt, also Russland. Die Fläche von Pluto beträgt nämlich auch 17,6 Millionen Quadratkilometer, also ist der Pluto etwas größer als Russland, aber Russland ist fast so groß wie der Planet Pluto. Wusste ich auch nicht, sehr interessant. Und dann noch ein Fakt, wenn ihr jetzt Richtung Dating gehen wollt in Russland, dann müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr der Frau ein paar Blumen schenken wollt. Und zwar könnt ihr euch da ganz leicht böse Blicke ersparen, Wenn ihr nämlich eine gerade Anzahl an Blumen schenkt, dann kann es sehr, sehr schlecht ankommen bei der Frau. Nämlich diese Blumen schenkt man nur zur Beerdigung, also diese Blumenanzahl, Entschuldigung, schenkt man nur zu Beerdigungen und im Trauerfall. Und auch gelbe Blumen sollte man in Russland meiden, weil sie ein Zeichen des Abschieds sind. Also hier nochmal ein paar Tipps für dich, lieber Zuhörer, falls du beabsichtigst, hier in Russland, ja, an jemand kennenzulernen. Und deshalb hier Achtung bei den Blumen, ganz wichtig. Ja, das war's zu den drei Fakten. Und ich würde sagen, Gerrit, erzähl uns doch mal was zur Börse und auch zum Leitindex.
Genau, also die in Moskau ansässige Börse, nämlich die MICEX RTS, also ziemlich lang, die wurde im Dezember 2011 auch wieder durch eine Fusionierung gegründet. Und zwar gab es davor die Moskauer Interbank Währungsbörse, also die MICEX Börse. Und dann gab es zu dem Zeitpunkt auch noch eine weitere. Oder das Russian Trading System, also es ist auch eine Börse quasi gewesen, also kurz die RTS. Und zusammen ist es dann jetzt die heutige Börse seit 2011. Und ja, die einzelnen Organisationen, die ich ja eben gerade erwähnt hatte, die wurden in den, ja, um die 90er Jahre rum gegründet und waren quasi somit 2 Jahrzehnte lang die führenden russischen Börsen. Und wie eben bereits erwähnt, durch diesen Zusammenschluss, also durch die Fusionierung, entstand dann die heutige Einheit. Und somit wurden dann laut Russland diese Pläne umgesetzt und Moskau wurde somit zu einem internationalen Finanzzentrum. Ich gehe jetzt nochmal auf den Russian Trading System Index ein. Das ist ja der Leitindex an der derzeitigen Moskauer Börse, also an der Moskau Exchange. Und daneben her gibt es aber auch noch, also neben diesem RTS-Index, gibt es auch noch den MOXEX Russia-Index. Den werde ich aber jetzt hier in dieser Podcast-Folge gar nicht weiter beleuchten, sondern wir gehen hier wirklich nur auf den RTS-Index ein. Und ja, dieser RTS-Index ist quasi die Benchmark oder dieser Vergleichsmaßstab für Russland, wie halt in Deutschland der DAX. Und der gilt halt auch logischerweise dann für den russischen Handel oder ja, am russischen Markt mit Wertpapieren. Und derzeit sind in diesem Index 42 Unternehmen gelistet. Das variiert immer. Ich glaube, im Jahre 2019 waren es sogar nur 39 Unternehmen. Also je nachdem, wie die Indexzusammensetzung ist und die Unternehmen sich vergrößern oder halt verkleinern, gibt es derzeit halt 42 Unternehmen. Und bei diesem Index, bei diesem RTS-Index, da handelt es sich um einen Kursindex, der halt nach der Marktkapitalisierung der an der russischen Börse gelisteten Unternehmen gewichtet wird. Und auch hier ist es wieder so, dass Dividendenzahlungen oder halt auch Aktiensplits keinen verzehrenden Einfluss auf die Index-Performance haben. Und die Zusammensetzung von diesem Index wird halt alle 3 Monate von der Moskauer Börse überprüft. Und damit es halt zu keiner Übergewichtung einzelner Unternehmen kommt in diesem Index, wurde quasi damals beschlossen, dass es eine Obergrenze gibt von rund 15% der Indexgewichtung pro Unternehmen. Weil halt Russland auch sehr bekannt dafür ist, ja, Energie zu erzeugen, sage ich mal so. Also der Energiesektor, der ist wirklich sehr stark vertreten in dem Land und weist halt daher auch ein, ja, recht großes Wachstum in dem Index nach. Und somit ist auch schon mal vorgekommen, dass 50% von dem Index allein durch Energiegesellschaften wie zum Beispiel Gazprom oder Lukoil halt ja vertreten worden sind. Und also nicht nur die Einzelnen haben dazu geführt, sondern diese ganzen Unternehmen, die dort gelistet worden sind, haben halt dazu geführt, dass ja über 50% in dem Index eine Zeit lang sogar mal halt nur Energie waren. Und nebenher repräsentiert aber auch der Index natürlich irgendwie mittlerweile Finanzbranche, aber auch quasi die ja, metallverarbeitenden Industrie, aber auch quasi die Rohstoffgewinnung ist mittlerweile halt gut vertreten und somit bietet der Index auch ein breit, ich nenne das mal so, diversifiziertes Portfolio, also damit meine ich die Unternehmen halt an. Dann hatte ich nochmal geguckt, wie immer, seit der letzten Finanzkrise, so im Januar rum, also im Januar 2009, Da lag der RTS-Index bei knapp 625 Punkten. Und heute zu der Podcast-Aufnahme, also sprich am 6.12., hat natürlich die Börse jetzt geschlossen an dem Sonntag, aber ich habe geguckt, am 4.12., da lag der Index, also am Freitag, bei 1375 Punkten. Und somit sind es halt, oder ist halt eine Entwicklung von 120% gegeben über die letzten 11 Jahre von diesem Index. Das heißt, aufs Jahr runtergebrochen hat sich der Index um circa, ja, 10,9 beziehungsweise 11% im Durchschnitt nach oben bewegt. Und ich nehme hier mal den Vergleich zu einem MSCI World ETF. Der bewegt sich immer um die 6-8% jährlich. Und somit kann man eigentlich sagen, dass dieser RTS-Index, also der Leitindex aus Russland, gar nicht mal so schlecht abschneidet, birgt aber jedoch immer noch ein größeres Risiko als beim MSCI World, weil der, ich glaube, in 1600 Unternehmen oder sowas investiert aus 23 Industrienationen. Und hier würde man halt nur in 42 oder derzeit 42 russische Unternehmen halt investieren. Von daher ist das Risiko natürlich an der Stelle größer, aber auch die Rendite ist natürlich in dem Fall ja besser, wie man das halt, wenn man das rückblickend betrachtet. Und parallel dazu habe ich nochmal auf justetf.de oder .com, weiß ich gerade nicht so genau, habe ich nochmal geguckt, wie viele ETFs es eigentlich gibt. Und derzeit gibt es in Summe 5 ETFs, aufgeteilt auf 4 verschiedene Indizes, die abgebildet werden für das Land Russland. Unter anderem zum Beispiel dem MSCI Russia oder den MSCI Russia IMI Select GDR, also das Pendant zu einem ADR. Und somit liegt die Gesamtkostenquote der einzelnen ETFs zwischen 0,6% und 0,65% per annum, was gut meiner Meinung nach doch recht teuer ist für einen ETF. Aber da muss natürlich jeder sich selbst entscheiden und mal gucken, wie die einzelnen ETFs in den letzten Jahren abgeschnitten haben. Auf jeden Fall ist es so, ich habe mir den MSCI Russia rausgepickt, der quasi die gesamte Wirtschaftsleistung von Russland abbildet. Und der wird halt angeboten von iShares, also der Tochtergesellschaft von BlackRock. Und ja, die TER, also die Gesamtkostenquote, liegt bei diesem ETF bei 0,65%. Ich möchte dann jetzt an dieser Stelle auch einfach dann auf unseren Finanzblog finanzenparkett.de einmal verweisen. Da habe ich nochmal einen Auszug oder haben wir nochmal einen Auszug aus der Zusammensetzung von diesem ETF aufgeführt, also die Top-Position mit der Indexgewichtung quasi in diesem ETF und dann aber auch nochmal quasi die Aufgliederung nach den einzelnen Sektoren. Und hier in diesem Fonds oder beziehungsweise ETF ist auch Energie wieder sehr stark vertreten mit 48,5% Anteil, also halt diese 50%, die ich ja eben schon erwähnt hatte. Aber wie gesagt, wer dazu noch nähere Informationen möchte, der kann doch mal dann auf unserem Finanzblog finanzenparkett.de vorbeischauen. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt nicht oder haben wir jetzt nicht alle 5 ETFs rausgearbeitet, sondern uns nur noch mal kurz auf diesen MSCI Russia ETF von iShares quasi konzentriert und da ein bisschen was zu aufbereitet. Ich würde ganz gerne noch mal auf diesen RTS-Index zurückkommen. Da ist jetzt quasi die Diversifizierung so, dass hier auch der Energiesektor, dieser 42 gelisteten Unternehmen, so aufgeteilt ist, dass Energie quasi 37,8% Anteil hat an der Gewichtung, also an der Gesamtgewichtung. Daraufhin folgt der Bereich Finanzen, also die Finanzbranche, mit 20% Anteil. Dann auf dem dritten Platz ist die Metallindustrie oder ja die verarbeitende Industrie von den Rohstoffen, aber auch die Rohstoffgewinnung mit 18,3% Anteil. Auf dem vierten Platz ist dann Bereich der Informationstechnologie mit 11% Anteil und zum Schluss kommt die Konsumgüter mit 5,3% Anteil. Dann gibt es natürlich noch diverse weitere, aber die haben halt eine eher kleinere Gewichtung in dem RTS-Index quasi. Ja, dann gehe ich nochmal kurz auf die 4 größten Unternehmen ein, also mit der größten Indexgewichtung, also in dem RTS-Index. Und den größten Anteil mit 14,2% hat das Unternehmen die Sberbank Bank. Und wie der Name bereits sagt, ist das eine russische oder eine der größten russischen Banken. Dann gefolgt auf dem zweiten Platz ist Gazprom aus dem Energiesektor mit 12% Anteil. Auf dem dritten Lukoil mit 10%. ebenfalls ein Energieunternehmen. Und auf dem vierten Platz, da kommt das Unternehmen Yandex. Und das ist aus dem Bereich Informationstechnologie mit ca. 9,4% Anteil im Index. Und ja, auch hier nochmal kurz der Verweis auf unseren Finanzblog finanzenparkett.de. Da haben wir natürlich noch die 6 weiteren aufgelistet. Macht aber halt an der Stelle jetzt gar nicht so viel Sinn, darauf einzugehen, weil wir ja auch vielmehr nochmal 5 spannende Aktien aus Russland euch gleich nochmal vorstellen werden. Ich gehe jetzt nochmal auf die anrechenbare ausländische Quellensteuer für Russland ein. Und da sieht es nämlich so derzeit so aus. Also die Steuersätze für Russland, die verteilen sich nun wie folgt. Derzeit sind 9% bzw. 13% auf Dividenden fällig und 0 bzw. 13% auf Zinsen. Hier gibt es natürlich immer wie immer halt bestimmte Rahmenbedingungen. Und an der Stelle möchte ich halt auf das Bundeszentralamt für Steuern verweisen. Das kann man da auch nochmal nachlesen, weil wir hier natürlich keine Steuerberater oder so oder ähnliches in der Form sind. Wir sind einfach nur, also der Yannick und ich sind einfach nur, ja, Privatanleger. Und nach dem Doppelbesteuerungsabkommen lassen sich jetzt höchstens anrechenbar oder der Quellensteuersatz, der anrechenbar ist, beträgt 15% auf Dividenden und 5% auf Zinsen. Genau. Ja, das soll es erstmal so quasi zum Leitindex gewesen sein, zu der Börse, zu der Quellensteuer, beziehungsweise halt auch, Yannick hatte ja noch die Eckdaten und das Land einmal kurz vorgestellt gehabt. Und ich würde jetzt sagen, wie immer, kommen wir doch nochmal zu diesen 5 Unternehmen, die wir jetzt mitgebracht haben in unserem Reisegepäck. Und Yannick, ich würde sagen, du fängst mit Magnet, so würde ich es jetzt aussprechen, an, oder?
Genau, ich habe ein Unternehmen aus dem Einzelhandel mitgebracht. Also eher gesagt, nicht ein Unternehmen, sondern das Unternehmen aus dem Einzelhandel in Russland, nämlich Magnet. Und das Unternehmen besitzt eine Marktkapitalisierung von 5,62 Milliarden Euro und der Kurs steht im Moment bei 55 Euro. Und das Unternehmen hat in 2020 besitzt eine Dividende von 3,38 Euro die Aktie bezahlt und beschäftigt im Moment 308.000 Mitarbeiter. Ja, Magnet ist der größte Lebensmitteleinzelhändler in ganz Russland und zwar ist das Unternehmen an 3.800 Standorten in Russland vertreten und bedient täglich mehr als 12 Millionen Kunden. Und neben seinen Supermärkten betreibt Magnet auch noch weitere Geschäfte, beispielsweise Drogeriegeschäfte und Apotheken, aber auch Kleidungsgeschäfte, habe ich schon gehört. Und in den Magnetläden bekommt man also neben den Lebensmitteln noch viele weitere Produkte, die man für den Alltag benötigt. Und da wollen sie sich auch quasi positionieren. Sie sind quasi der Einzelhändler für den Alltag. Quasi, ja, da gibt es auch so ein ganz interessantes Werbevideo von denen. Sie sind quasi schon über Generationen hinweg eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil im russischen Alltag und auch im russischen Leben. Auch schon die Oma hat quasi beim Magnet eingekauft und damit kaufen auch die Enkel beim Magnet ein und auch die Enkel von den Enkel kaufen beim Magnet ein. Und insgesamt betreibt Magnet mittlerweile 21.154 Läden in ganz Russland und das ist jetzt der Stand am 30. September 2020. Und das Unternehmen ist an der gesamten Wertschöpfungskette beteiligt und zwar besitzt Magnet auch eigene Marken, die sie in ihren Supermärkten verkaufen, aber auch eigene Plantagenfelder für die Lebensmittelproduktion. Und des Weiteren besitzt das Unternehmen auch noch 38 Logistikzentren verteilt auf ganz Russland und mehr als 4.900 Trucks für den Transport. Also das Unternehmen ist auf jeden Fall auch ja, über die letzten Jahre sehr, sehr gut gewachsen. Wenn man sich jetzt mal die Finanzkennzahlen anschaut, die haben wir auch nochmal auf unserem Blog Finanzen Parkett veröffentlicht, also schaut doch ganz gern vorbei. Da haben wir nochmal so einen ganz kurzen Blick auf die finanziellen Kennzahlen. Und also ich persönlich finde das Unternehmen sehr interessant und ich werde es mal privat nochmal genauer anschauen. Weil so ein bisschen Einzelhandel habe ich noch nicht im Portfolio. Das fehlt mir noch und eventuell schlage ich dann hier auch nochmal zu bei Magnet. Ja, wie gesagt, schaut gerne vorbei auf unserem Finanzblog finanzenparkett.de, da haben wir nochmal alle Finanzkennzahlen ja, veröffentlicht. Und wie immer natürlich wollen wir hier keine Anlageberatung machen. Wir wollen natürlich jetzt hier dich nicht zum Kauf oder Verkauf von Magnet-Aktien oder anderen Aktien, die wir jetzt hier vorstellen, verleiten. Dann kommen wir noch zu einem Technologieunternehmen aus Russland, zwar dem zweiten Unternehmen, nämlich Yandex. Da hat ja Gerrit auch schon gesagt, dass die quasi eine der 4 größten Unternehmen in diesem Index sind. Und das möchte ich dir auch vorstellen. Das ist nämlich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Und das Unternehmen hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 17,7 Milliarden Euro. Der Kurs steht im Moment bei 56,05 Euro Und das Unternehmen beschäftigt im Moment 10.277 Mitarbeiter. Und Yandex ist wirklich ein sehr, sehr stark aufstrebendes Technologieunternehmen in Russland. Und zwar betreibt das Unternehmen eine Suchmaschine namens Yandex, also gleich wie der Firmenname quasi, die einen Marktanteil von 47% am gesamten russischen Markt für Suchmaschinen hat. Also Google hat hier lediglich einen Anteil von 50% und Yandex hat hier 47%. Und sie können vor allem auch ihre Stärken ausspielen bei diesen, ich weiß nicht, wie heißen nochmal die Zeichen, kyrische Zeichen oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Die Russen haben auf jeden Fall eine spezielle Schreibweise und da kann quasi die Suchmaschine auch so ein bisschen ihre Stärken ausspielen, weil Google ist ja die Suchmaschine für den Westen und Yandex ist dann hier quasi die Suchmaschine für Russland. Wenn man jetzt hier den Marktanteil mal genau sich anschaut, da kann Google sich auf jeden Fall noch nicht so behaupten. Aber auch in anderen Bereichen macht hier Yandex starke Konkurrenz, beispielsweise Uber und Lyft, das sind ja Mobilitätsdienstleister. Und hier hat Yandex auch noch eine Lösung verfügbar. Und zwar bieten sie sogenannte Roboter-Taxis an oder auch ein Taxi-Service. Und der läuft schon sehr, sehr gut und auch sehr, sehr und ist auch profitabel im Gegensatz zu Uber und Lyft. Weil, wie gesagt, Uber ist jetzt ja auch schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre tätig, wahrscheinlich 5, 6 Jahre. Und sie sind immer noch nicht profitabel. Und Yandex hat hier quasi durch seinen Service, durch dieses Yandex-Taxi, sind sie bereits profitabel in Russland. Und sie haben auch vor, ja, weiter zu expandieren nach Asien, aber auch Richtung Afrika wollen sie expandieren. Also das ist sehr spannend auf jeden Fall, was sie da vorhaben. Und sie entwickeln und betreiben auch eigene Taxis. Und zwar sind es sogenannte Robotaxis, die mittlerweile sogar komplett selbstständig fahren können und die Konkurrenz teilweise sogar stark in den Schatten stellen, was das selbstständige Fahren angeht. Also hier ist auf jeden Fall Yandex ein klarer Technologietreiber für Russland und für mich auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, das ich mir persönlich nochmal genauer anschauen werde. Dann kommen wir zum dritten Unternehmen und zwar ist es Nornickel. Die kommen aus der Rohstoff- und ja, Rohstoffförderungsbranche. Und Nornickel ist quasi nicht immer Nornickel gewesen, sondern sie hießen früher Norilsk Nickel. Aber sie haben sich im Jahr 2016 umbenannt, weil Norilsk Nickel wirklich einen sehr, sehr schlechten Ruf hatte. Und somit haben sie hier quasi ein Rebranding gemacht von ihrem Unternehmen. Und aktuell hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 40,8 Milliarden Euro. Und der Kurs steht bei 25,90 Euro. Und das Unternehmen hat auf diesen Kurs von 25,90 Euro im Jahr 2020 bereits eine Dividende von 3,80 Euro bezahlt. Und das Unternehmen beschäftigt auch einige Mitarbeiter, nämlich genau gesagt 73.000 Mitarbeiter ungefähr. Und sie sind weltweit der größte Nickel- und Palladiumförderer. Und neben Nickel und Palladium fördern sie auch noch weitere EM-Metalle, und zwar Platin, Kupfer, Silber, Selenium, Rhodium, Gold, Schwefel und noch viele andere Sachen. Und ja, sie sind neben der Förderung auch noch in der Metallverarbeitung und Veredelung tätig. Also sie decken eine breite Wertschöpfungskette ab in diesem Bereich. Und das haben wir auch nochmal auf Finanzen Parkett, die quasi die gesamte Value Chain, die hier Norilsk, jetzt sage ich schon Norilsk Nickel, ich meine Nornickel, Entschuldigung, ja, vorliegen hat. Also schaut doch ganz gerne mal vorbei auf finanzenparkett.de. Da haben wir das nochmal schön alles aufbereitet. Und das Unternehmen ist jetzt, ja, es hört sich ein bisschen langweilig an, im Rohstoffbereich tätig und es hört sich jetzt ja nicht so profitabel an, aber in den letzten Jahren haben wir ja vor allem auch durch die E-Autos und auch durch verschiedene Industrien einen hohen Bedarf an Nickel und auch Palladium, aber auch Silber wird immer weiter steigen und Kupfer, das sind ja die Kernindustrien, in denen ja Nornickel tätig ist und das Unternehmen ist jetzt nicht nur bekannt, ja, und beliebt bei den Investoren, weil es Nornickel ist und weil es eines der großen Unternehmen aus Russland ist, sondern auch für seine hohe Profitabilität. Nämlich das Unternehmen hat eine durchschnittliche EBITDA-Marge erreicht in den letzten 5 Jahren von über 40%. Und das ist für ein Rohstoffförderunternehmen auf jeden Fall eine sehr, sehr große Marge. Und da, ja, kann man auf jeden Fall davon profitieren als Investor. Und in den letzten Jahren hat das Unternehmen auch noch, ja, expandiert im Bereich Technologie. Und zwar haben sie eine Plattform oder eine Handelsplattform oder sie wollen es entwickeln für den Palladiumhandel auf Basis von Kryptotokens. Also sind sie auch im Bereich Kryptowährungen oder eher gesagt so Blockchain-mäßig unterwegs. Auch sehr interessant, wie sich Non-Nickel hier wandelt in dem Bereich. Hätte ich gar nicht erwartet, dass die hier auch so eine Handelsplattform betreiben. Ja, die Finanzkennzahlen wie immer sind 1A aus meiner Meinung nach für so ein Unternehmen und schaut auf jeden Fall ganz gerne mal vorbei. Die Dividenden sind in den letzten 3 Jahren um 23,5% gewachsen und das finde ich sehr, sehr beeindruckend für so ein Unternehmen. Genau, das war's mit meinem Traumunternehmen und der Gerrit wollte euch jetzt auch nochmal 2 spannende Unternehmen vorstellen aus Russland.
Genau, ich habe nämlich die Sberbank mitgebracht und grundsätzlich ist es ein Unternehmen aus der Branche, also aus der Finanzbranche, aber mich hat echt doch überwältigt, als ich über die Investors Relations Seite geflogen bin, wo das Unternehmen eigentlich noch überall mitwirkt. Aber erstmal zu dem Unternehmen selbst, das wurde 1991 gegründet und der Hauptsitz befindet sich in Moskau und das Unternehmen hat aktuell eine Marktkapitalisierung von knapp 66 Milliarden Euro und der Kurs beträgt derzeit 12 Euro und das Unternehmen hat auch, also die Sberbank hat auch zuletzt eine Dividende von 65 Cent ausgeschüttet. Weltweit beschäftigt es mehr als 281.000 Mitarbeiter, also schon echt mega riesig das Unternehmen. Und die Sberbank gehört jetzt zu den größten Banken oder Kreditinstituten in Russland und von der Historie her wurde es weit vor 1991 gegründet und zwar als Verbund von ja, mehreren Sparkassen. Und darüber hinaus entwickelt es sich dann zu einer wirklich schnell und universal agierenden Bank mit diversen Geschäftszweigen, worauf ich gleich nochmal zurückkomme. Und die Sberbank hat in Russland über 18.000 Filialen und somit das landesweit größte Filialnetz einer russischen Bank. Die Tochtergesellschaften von der Sberbank, die befinden sich zum größten Teil in der Ukraine, Kasachstan und in Weißrussland. Aber das Unternehmen hat auch zum Beispiel Niederlassungen in Deutschland, Indien und so weiter. Und in China expandieren die halt mittlerweile auch, zumindest den Unternehmensangaben zufolge. Und hier sind sie gerade auch im Bau oder sie planen einen Bau einer Niederlassung in China. Ja, und Fokus ist quasi Tätigkeit in dem internationalen Bankenbusiness, unter anderem halt Kooperation mit ausländischen Banken und Kreditinstituten, dann aber auch quasi Handelsfinanzierungsgeschäften. Ja, befindet sich in zahlreichen internationalen Finanzorganisationen wieder und halt mittlerweile ist das Unternehmen oder diese russische Bank in ein Netzwerk international bedeutender Banken halt eingebunden. Also hat sich schon einen recht guten Namen gemacht in dieser Welt, als Bank zumindest. Und ja, das Unternehmen bietet seinen Kunden, also privaten Kunden, aber auch Geschäftskunden, das gesamte Portfolio im Bereich Bankenwesen natürlich an. Und das deckt auch nicht nur große Konzerne ab, sondern auch kleinere und mittelständische Unternehmen, aber auch weitere Finanzinstitute. Und grob gesagt kann man Also lässt sich die Tätigkeit von der Sberbank einmal in das Geschäftskundenbusiness einteilen, einmal in die Privatkunden und natürlich dann als dritter Geschäftsbereich die Interaktion auf den verschiedenen internationalen Finanzmärkten. Und da hatte ich nochmal den letzten quasi Geschäftsbericht geguckt gehabt und da haben sie recht gut ihre einzelnen Geschäftsfelder, wo ich diese Bank eigentlich gar nicht wiederfinde. Ja, dargestellt. Und unter anderem sind sie zum Beispiel auch im Bereich der Cyber Security tätig mit dem Unternehmen B-Zone oder halt auch im Bereich von E-Health. Also so wie ich das verstanden habe, ist es so wie bei Teladoc. Das heißt, man hat irgendwie eine Krankheit und mittlerweile hat man dann einen Verbund aus spezialisierten Ärzten weltweit, die ja mega gut sind. Das heißt, man erklärt einem Arzt, was man hat. Und die geben darüber eine ganze eine Bewertung ab, aber sind halt spezialisiert auf ein bestimmtes Fachgebiet. Und so ähnlich ist es halt auch bei DocDoc. Und das gehört dann auch zu dieser Sberbank. Des Weiteren sind sie auch noch im Bereich von Essenslieferantdiensten zuständig, also Lieferdienste, und haben halt das Unternehmen Delivery Club oder Foodtech. Dann sind sie aber auch noch im Bereich von Immobilien, also mit Real Estate, also Beratung und Finanzierung und so weiter tätig. Und zu guter Letzt Da gehe ich auch nochmal drauf ein, also auch im Bereich der Bildung, also webbasierte Bildung und aber auch zum Beispiel im Bereich der Mobilität, also das Carsharing oder allgemein die Mobilität mit, keine Ahnung, E-Scootern und sowas, also die ganze Vernetzung damit. Und von daher ist die Sberbank, was das angeht, richtig krass aufgestellt. Ach ja, und was ich noch wichtig finde, im Bereich der IT haben sie auch noch einen Cloud-Service. Also, wie gesagt, recht breit aufgestellt und irgendwie decken sie, habe ich das Gefühl, in Russland fast jeden Bereich ab, den man halt als Konsument oder ja als Einzelperson dann irgendwie in Anspruch nehmen kann. Ja, und die Kennzahlen, die haben wir dann nochmal so ein bisschen auf unserem Finanzblog finanzenparkett.de aufbereitet. Da möchte ich jetzt gar nicht so weit drauf einsteigen. Natürlich muss sich jeder auch selbst Gedanken machen, ob man in das Unternehmen investiert oder nicht. Deswegen an der Stelle auch nochmal hier dieser kleine Disclaimer, dass wir hier niemanden dazu motivieren wollen, diese Aktien kaufen zu müssen oder kaufen zu können. Die Informationen muss man sich selber nochmal aufarbeiten. Wir stellen einfach nur interessante Unternehmen oder Aktien nochmal aus dem jeweiligen Land, wo wir uns gerade befinden, nochmal vor. Und deswegen komme ich auch zum letzten Unternehmen, nämlich Luke Oil. Das ist ein Unternehmen aus dem Energiesektor, also vielmehr Erdöl und Erdgas, und wurde ebenfalls 1991 gegründet. Der Hauptsitz ist auch hier in Moskau. Und ja, das Unternehmen ist etwas kleiner als die Sberbank und hat eine Marktkapitalisierung von knapp 37 Milliarden Euro. Der Kurs liegt bei 57 Euro. Und Luke Oil hat auch eine sehr attraktive Dividende ausgeschüttet von 2,61 Euro. Ja, Luke Oil zählt zu den führenden vertikal integrierten Ölgesellschaften Russlands. Also vertikal heißt jetzt, das ist quasi Öl und Erdgas aus dem Boden holt, sage ich mal so. Und das zum Beispiel an das Öl an die Raffinerie weiterleitet. Dort wird, also in der eigenen Raffinerie, dort wird das Öl ja gesplittet quasi in verschiedene Phasen und so weiter und so fort. Daraus entsteht dann Kerosin, Diesel oder Benzin und so weiter oder andere chemische Beiprodukte. Und daraus wird dann quasi wieder ein Produkt für den Kunden geschaffen, in Form von zum Beispiel auch Energie, also Strom oder Wärme oder irgendwelche Öle. Und ja, von daher spricht man hier von dieser vertikalen Kette, weil das Unternehmen halt in jedem Bereich tätig ist. Also vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt für uns Konsumenten oder für ja, Konzerne, die irgendwas mit den chemischen Produkten weiter umsetzen können. Und somit kann man jetzt sagen, dass die Aktivitäten sich darauf beschränken, also die Förderung, Produktion von Erdöl und Erdgas, aber auch, wie gesagt, Herstellung und Vermarktung von den ganzen Mineralölprodukten. Und auf das Unternehmen, das habe ich herausgefunden, entfallen rund 2% der weltweiten Ölproduktion und rund 1% der nachgewiesenen Kohlenwasserstoffreserven. Also wenn man das mal weltweit betrachtet, ist das schon extrem viel, also was Luke Oil für einen Anteil hat. Und gemessen an diesen Reserven zählt Luke Oil somit zu den drei größten privaten Mineralölgesellschaften weltweit. Und geografisch gesehen ist sehr viel in Westsibirien vertreten, aber auch in der Jamal-Region. Und Ende Oktober 2012 hat das Unternehmen Luke Oil mitgeteilt, dass es eine Genehmigung für geologische Exploration in der Antarktis beantragt hat. Und dahinter ist quasi ein Gebiet oder eine Fläche von rund 135.000 Quadratkilometern beschrieben. Und somit ist es quasi der erste private Konzern, der eine Lizenz quasi in der Antarktis angefragt hat. Was ich ziemlich interessant finde, ich denke mal, ja, aus Umweltsicht ist natürlich irgendwie totaler Mist. Aber fürs Unternehmen selber ist es natürlich wirklich sehr attraktiv und für die Investoren wahrscheinlich auch. Das lasse ich aber so, sagen wir so, dahingestellt. Das muss natürlich jeder für sich selbst bewerten, wie er mit sowas halt umgeht. Und ja, auf unserer Seite, wie gesagt, haben wir nochmal ein paar Kennzahlen aufbereitet, auch zu Luke Oil natürlich. Und darauf möchte ich nochmal an dieser Stelle verweisen. Ja, das war's quasi zu den 5 Unternehmen aus Russland. Ich finde, da war einiges Spannendes dabei. Ich persönlich finde die Sberbank ziemlich interessant Und Yannick, du fährst ja so auf den Einzelhandel drauf ab, oder?
Genau, ich würde auf jeden Fall überlegen, ob ich mir Magnet
Ja.
ins Depot hole. Aber auch Nornickel finde ich sehr interessant, aber das muss ich mir überlegen, ob ich das moralisch vertreten kann. Die haben ja erst letztens, haben sie sich wieder ein Umweltproblem ins Portfolio geholt. Ich glaube, die haben da irgendwie so ein Schweröl Fass, oder nee, das war kein Fass, das war ein ganzer, wie sagt man, ein ganzer Tank. Da war Schweröl drin und die haben sie quasi in irgendeinen Fluss reingelassen. Der hat quasi leck geschlagen,
Krass.
der Tank. Und dann haben sie quasi da eine ganz krasse Umweltverschmutzung gemacht. Sonst hätte ich mir schon länger überlegt, Nornickel zu, ja, mal ein Depot zu holen. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so der Fan davon, wenn man die Umwelt hier mit Öl verpestet oder ähnlichem Zeug. Deswegen bin ich auch in keinem, ja, ich bin zwar bei Shell investiert, aber Shell sehe ich immer noch so einigermaßen als in Ordnung an, auch wenn man da auch wieder drüber streiten kann. Aber über Nornickel habe ich auf jeden Fall auch schon echt einiges ganz Böses gehört. Deswegen, ja, halte ich erstmal die Finger davon. Aber Magnit finde ich auf jeden Fall
Okay.
sehr interessant. Aber auch die S-Bur Bank, die hast du mir jetzt auch ganz schmackhaft eigentlich gemacht. Die sind ja wirklich in sehr, sehr vielen Feldern tätig. Deswegen kann man sich da auf jeden Fall auch mal überlegen, ob man da einsteigt. Die Dividende sieht ja auch sehr attraktiv aus von
Genau,
dem
ich glaube, für
Unternehmen.
Dividendeninvestoren haben wir auf jeden Fall einiges dabei jetzt gehabt. Ich glaube, wie gesagt, Esper Bank hat eine recht hohe Dividendenrendite. Luke Oil, lass mich lügen, ich glaube so zwischen 4 und 5% Dividendenrendite. Gut, bei Norn Nickel. Und bei Yandex kann ich glaube, ja, Yandex hatte ja gar keine Dividende ausgeschüttet, aber nichtsdestotrotz, die Unternehmen, also die größten, die wir jetzt hier, die wir vorgestellt haben, haben zum größten Teil doch eine sehr attraktive Dividendenrendite. Aber es ist natürlich jetzt nicht ausschlaggebend für ein Investment. So. Aber ja, wie du schon sagtest, die Erste Bank, die finde ich auch wirklich mega interessant, weil vor allem das, was ich alles jetzt erzählt hatte, das war ja noch nicht alles gewesen. Das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Die sind auch noch im Bereich Logistik und sowas tätig und so weiter. Also das ist schon echt krass, wie breit die eigentlich diversifiziert sind mit ihrem Business. Ob das so gut ist, natürlich eine andere Frage. Ob man da noch den Überblick behalten kann und ob das nachher eine Kernaufgabe ist, weiß ich nicht. Aber bisher scheinen sie ja eine ganz gute Entwicklung auch laut den Finanzkennzahlen hingelegt zu haben. Ja.
Genau. Ja, liebe Zuhörer, das soll es gewesen sein zu unserem Russland-Podcast. Ich glaube, ich sehe es jetzt hier schon, wir melden uns das nächste Mal aus Ukraine. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Da habe ich von Ukraine, habe ich jetzt noch nicht so viel, was Börse angeht, gehört. Aber wir hoffen natürlich, dass wir da auch was finden werden. Genau. Und dann melden wir uns nächstes Mal aus der Ukraine. Wir packen unsere Koffer und fliegen dann in die Ukraine jetzt. Und ja, liebe Zuhörer, wie immer, wenn du weitere Informationen möchtest, kannst du gerne auf unseren Instagram-Kanälen vorbeischauen. Dort findest du den Gerrit unter dem Namen Parkett-Hirsch und meinen Account unter dem Namen Finanzenfuchs. Und unseren Podcast findest du auch auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Und wir sind auch auf YouTube vertreten mit unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett. Und dort kannst du auch wie immer gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.